Viertens. Zombie-Programme. Als Ruslan erfuhr, dass Arthur die Nervenheilanstalt verlassen hatte, besuchte er ihn. Seine Mutter öffnete die Tür und führte ihn in das Zimmer, in dem Arthur saß und wie gelähmt auf den Fernseher starrte. »Was ist los mit dir, Kumpel?« fragte Ruslan überrascht, als er ihn bei einer solchen Aktivität erwischte.
»Mir geht es gut«,
wiederholte Arthur mechanisch wie ein Zombie, ohne den Blick vom Bildschirm abzuwenden.
»Ich war krank. Jetzt geht es mir besser.«
»Alter, du hast gesagt, es sei eine verdammte Zombie-Maschine. Erinnerst du dich, wie du an der Universität aufgetreten bist?«
»Ich?« antwortete Arthur apathisch. »An so etwas kann ich mich nicht erinnern.«
Dann begriff Ruslan, dass die Nervenheilanstalt bei Arthur gute Arbeit geleistet und ihn zu einem echten Zombie gemacht hatte.
»Lass uns an einen Ort gehen«, sagte er zu seinem Freund. »Ich kenne Menschen, die dir helfen können.«
»Nun, dann lass uns gehen«,
antwortete Arthur gleichgültig, als wäre es ihm egal, wohin er gehen oder was er tun soll. Sie betraten den Saal des Kulturhauses, in dem ein Vortrag stattfand. Eine dunkelhaarige Frau mittleren Alters mit einer anmutigen Figur, dunkler Haut und tiefbraunen Augen leitete den Vortrag. Ihr Name war Naya.
Ein Mensch besteht ausschließlich aus Suggestionen und Imitationen. Es gibt fast nichts Eigenes in ihm. Alles ist geliehen,
erklärte Naya von der Bühne aus und wandte sich an das Publikum.
Nur kluge und denkende Menschen haben ein gewisses Maß an Eigenständigkeit. Der Rest lebt von dem, was ihnen weisgemacht wird. Stellt euch vor, ihr wärt im Dschungel in den wilden Mumba-Jumba-Stamm geboren worden. Wärt ihr dieselbe Person wie jetzt?
Es tobte im Saal. Viele Teilnehmer der Vorlesung schüttelten verneinend den Kopf, die Frage der Dozentin beantwortend.
»Und warum nicht?«
Naya fragte erneut und fuhr nach einer kurzen Pause fort.
»Weil es eine andere Kultur gibt und ihr die gleichen Muster der Imitation und Suggestion hättet, die in diesem Stamm existieren. Jede Nachahmung wird zur Gewohnheit und ein Erwachsener besteht ausschließlich aus solchen Automatismen. Zum Beispiel Rauchen. Jeder weiß, dass es schädlich ist, aber man fängt aus Nachahmung mit dem Rauchen an. Und diejenigen, die nicht rauchen, standen vielleicht einfach unter dem Einfluss strenger Eltern, die es ihnen verboten haben.
»Wie können wir diese Sozialprogramme loswerden?«
fragte ein dünner, intelligent aussehender Mann mit kurzem Bart, der in der ersten Reihe saß.
»Um all diese Suggestionen und Imitationen loszuwerden, die einen Menschen wie eine Marionette kontrollieren, durch die Medien, Mode, verschiedene Werbemaßnahmen, das Beispiel der anderen Menschen, müsst ihr lernen, euch selbst zu beobachten und alle mentalen Prozesse zu sehen. Dann werden sie ihre Kraft über euch verlieren«,
antwortete Naya mit Zuversicht und fuhr mit einem aufmerksamen Blick auf die Versammelten fort. »Sie kontrollieren euch, wenn ihr sie nicht bemerkt und euch mit ihnen identifiziert.
In der Psychologie gibt es ausgefeilte Suggestionssysteme, wie NLP. Aber normalerweise wird die gesamte Weltanschauung eines Menschen in der Kindheit aus den primitivsten Anregungen geformt, auf deren Grundlage er die Welt wahrnimmt.
Unser Weltbild ist also auch eine Art Gewohnheit?«
fragte ein Mädchen mit der gepflegten Brille, hob aber zuerst die Hand.
»Wie Rauchen zum Beispiel?«
»Richtig«, stimmte Naya zu. »Ein Mensch verfügt über viele schädliche Gewohnheiten, die manchmal schlimmer als Rauchen sind. Das sind negative Emotionen, wie Groll, Eifersucht, Wut und Ängste. Obwohl ein Mensch versteht, dass das schlecht ist, lernt er es von früher Kindheit an, indem er Erwachsene und Gleichaltrige nachahmt. Kinder wie er. Und dann vergiftet es das Leben von ihm und seinen Lieben. Kollektive negative Emotionen erschaffen Kriege, Revolutionen, Terror, Blutbäder und andere Verbrechen. Die wirksamste Suggestionsmethode ist allerdings Hypnose. Sie kann die gesamte Persönlichkeit eines Menschen verändern, komplexe Gewohnheiten und Geisteskrankheiten beseitigen und Superkräfte offenbaren.
Wirst du uns beibringen, wie wir all dem widerstehen können?
Hallte eine Stimme aus dem Publikum. Naya lächelte sanft und nickte.
Klar, wir werden alle Schutzmethoden erlernen und alle negativen Suggestionen loswerden. Wir werden außerdem die Giyut-Methode beherrschen und begreifen, wie wir in einem harmonischen Zustand sein können.
Am Ende des Vortrags ging Ruslan auf Naya zu und erklärte die Situation mit Arthur, der in sinnloser Gleichgültigkeit hinter Ruslan stand. Naya rief ihn herbei, legte ihn auf die Couch auf der Bühne und begann vor dem gesamten Publikum eine Giyut-Sitzung durchzuführen.
Arthur, du hörst meine Stimme und entspannst dich,
begann die Frau, und ihre Stimme veränderte sich. Sie wurde tiefer, magnetischer, anziehender.
Du hörst meine Stimme und schläfst ein. Du hörst meine Stimme und dein Körper wird hart wie ein Stein.
Naya sprach weiter, bewegte ihre Hände über Arthur und ihre vibrierende, kosmische Stimme erfüllte den gesamten Raum.
So, das war's, verkündete sie schließlich und wandte sich an ihre Assistenten,
zwei kleine asiatische Männer, die am Bühnenrand standen.
Jetzt nehmt ihn und legt ihn zwischen zwei Stühle.
Die Assistenten hoben Arthur von der Couch und trugen ihn zu den Stühlen. Sie legten den Kopf des Jungen auf einen Stuhl und seine Füße mit den Fersen auf einen anderen. Es war klar, dass sein Körper so stark geworden war wie ein Brett.
»Setz dich auf ihn«, befahl sie Ruslan.
Er schaute sie skeptisch an, aber da ihre Augen voller Ruhe und Zuversicht waren, tat er, was sie ihm sagte. Arthurs Körper blieb hart.
»Gerade kann er ein Gewicht von bis zu 2 Tonnen tragen«, bemerkte Naya, beobachtete das Geschehen und wandte sich erneut an die Assistenten. »Legt ihn jetzt wieder auf die Couch.«
Als Arthur zurückgetragen wurde, kam Naya näher und sprach mit tiefer, hypnotischer Stimme zu ihm.
»Arthur, kannst du mich hören?«
»Steh auf. Du bist jetzt ein chinesischer Opernsänger. Singe auf Chinesisch für uns.« Der Junge erhob sich von seinem Platz und begann zum Erstaunen der Anwesenden, mit schöner Stimme auf Chinesisch zu singen.
»Ist es gut, Li?«
Naya wandte sich an den chinesischen Assistenten. »Frag ihn etwas auf Chinesisch.« Der kleine Chinese Li ging bereitwillig auf Arthur zu und stellte ihm ein paar Fragen auf Chinesisch. Er beantwortete sie sofort, auf Chinesisch.
»Nun, Arthur, reise in die nahe Vergangenheit. Was ist mit dir in der Nervenheilanstalt passiert?«
»Sie gaben mir eine Spritze und ich schlief ein«, begann Arthur. »Als ich aufwachte, standen Ärzte und ein Mann im Anzug neben mir. Er begann mich in Hypnose zu versetzen. Er erzählte mir, dass ich wirklich gerne fernsehe, dass ich mich nicht daran erinnern kann, was sie getan haben, als ich mich im Zustand des klinischen Todes befand, dass ich mich nicht daran erinnern kann, was ich zu den Leuten auf der Bühne gesagt habe.«
»Gut. Jetzt erinnerst du dich wieder an alles und dein früheres Denken und früherer Zustand kehren zu dir zurück. Ich zähle bis 10 und du kommst aus deinem veränderten Bewusstseinszustand heraus.«
Als Naya 10 sagte und Arthur zur Besinnung kam, stand nun vor Ruslan sein Freund, den er schon immer gekannt hatte und nicht der gleichgültige Zombie, der er vor der Sitzung war. Erstmals war er etwas verwirrt, aber er fand sich schnell zurecht und begann sich inbrünstig bei Ruslan und Naja zu bedanken, die ihm die Zombie-Suggestionen genommen hatte.
»Kann jeder ein Hypnotherapeut werden?« fragte er die Frau.
»Jeder kann ein Hypnotherapeut werden«, antwortete Naja, »aber nicht jeder kann hypnotisiert werden. Unter den Menschen gibt es 10%, die sehr hypnotisierbar sind, 10%, die schwach hypnotisierbar sind und 80%, die mäßig hypnotisierbar sind. Und erst nach einer großen Anzahl von Sitzungen in einen tiefen Zustand gelangen können, in dem verborgene Fähigkeiten geweckt werden.«
Arthur erzählte Naja von der Situation mit Alice und davon, was er während seines klinischen Todes gesehen hatte, und bat sie um Hilfe.
»Ich kann euch damit nicht helfen, aber ich kenne eine Person, die es kann. Das ist Prachna. Sie lebt fernab der Zivilisation, in einer Höhle, hoch in den Bergen.«
Naja erklärte den Freunden, wie sie dahin kommen können, und sie machten sich auf den Weg. Nachdem Arthur zu Prachna aufgebrochen war, besuchte Lyria Alice erneut. Das Mädel saß im Rollstuhl und lauschte in einem glückseligen Zustand den göttlichen Gesängen. Als sie Lyria sah, schaltete sie die Musik aus und begrüßte sie herzlich.
»Wie geht es dir, meine Liebe?« fragte Lyria und reichte ihr einen Strauß Wiesenblumen. »Schon viel besser«, sagte Alice. »Diese göttlichen Gesänge helfen mir sehr. Meine Seele schwebt einfach vor Gnade. Und während ich ihnen zuhöre, bin ich glücklich und meine schlimme Situation verblasst in der Ferne. Ich begann sogar zu glauben, dass sie kein Zufall war, sondern zu mir geschickt wurde, damit ich Gott näher kommen konnte. Ich verstehe nur eines nicht. Woher kommt so viel Böses auf der Welt? Warum wollen nicht alle Menschen in Gnade und Liebe sein? Woher kommt so viel Hass, wenn Gott Liebe ist?«
»Die Sache ist, meine Liebe«, antwortete sie und umarmte Alice, »dass, wenn die göttliche Liebe schrumpft und durch das unwissende Ego eingeschränkt wird, daraus alle möglichen negativen Emotionen entstehen und aus ihnen auch alles Böse.«
»Wie kommt das denn?«
Alice verstand sie nicht.
»Du liebst dich selbst, du liebst Arthur, und dadurch wird deine Liebe auf dich und deine Geliebte beschränkt und konzentriert«, begann Lyria zu erklären. »Und du beginnst, um dich selbst und deine Beziehung zu fürchten, eifersüchtig zu sein und beleidigt zu sein, wenn du denkst, dass er eine andere ansieht und dir weniger Aufmerksamkeit schenkt. Aber diese Angst, diese Eifersucht entsteht immer noch aus Liebe. Dies ist die gleiche Liebe, nur eingeschränkt auf eine Person oder eine Gruppe von Menschen konzentriert. Wenn man jemanden oder etwas so sehr liebt, entwickelt man Gier nach dieser Person oder Sache, Neid darauf, dass jemand mehr davon hat, dass jemand mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber dies ist auch eine Manifestation derselben göttlichen Liebe. Und wenn man sie befreit, ohne es auf einen Gegenstand oder eine Person zu beschränken, dann wird sie wieder vor Anmut erstrahlen. Sogenannte positive Emotionen wie Stolz, Arroganz, Selbstgefälligkeit, Schadenfreude entstehen aus dem Gegensatz von sich selbst und anderen. Aber diese Emotionen können schnell ins Negative umschlagen, in Wut und Hass, wenn eine andere Person ihren Stolz pflegt. Aber auch Stolz ist nichts anderes als göttliche Liebe, konzentriert auf dich selbst oder das, was du für dein Eigentum hältst. Wir müssen versuchen, diese schmerzhafte Fixierung, diese Begrenzung, dieses Ego zu beseitigen, und dann werden sich alle negativen Emotionen in die Liebe Gottes verwandeln. Wenn du etwas Negatives empfindest, denk darüber nach, welche Lügen und Zuordnung die göttliche Liebe einschränken und dich leiden lassen, und beseitige sie, damit du in der Gnade bleiben kannst. Danke dir, sagte Alice mit aufrichtiger Dankbarkeit. Du hilfst meiner Seele so sehr. Ohne dich würde ich immer noch untröstlich darüber weinen, was passiert ist. Aber jetzt spüre ich, dass Gott bei mir ist.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org.